den Raum öffne und nochmal Fragen von Ihnen euch einsammle. Karin Fischer, arbeiten wir die Fragen ab, die ganz am Anfang gekommen sind. Da waren ja zwei. Die eine, wenn ich die richtig notiert habe, war der Zusammenhang zwischen Gewalt und Ungleichheit von der Vertreterin der spanischen Botschaft. Gibt es einen Zusammenhang? No. Aber Sie können kein Englisch reden, es gibt Übersetzungen.
Ich würde gerne einfach nochmal hören und in den Saal hinein.
Ja. Schon angeschaltet?
Ich habe mir die Fragen notiert, aber ich würde das gerne noch einmal, ja. Vielleicht haben wir am Ende doch ein bisschen mehr Fragen, die ich dann zusammenziehen kann.
Das können wir auch machen.
Wäre vielleicht für die Dynamik angenehmer.
Gut, dann öffnen wir gleich den Raum und schauen, ob es Fragen, Anmerkungen, Widersprüche, Widerstand gibt. Bitte schön, Dame in der zweiten Reihe. Wenn Sie sich kurz vorstellen und auch sagen, an wen Ihre Frage ist, wäre ich sehr dankbar. Ja,
Rahel Kallert, ich arbeite als Evaluatorin für eine internationale Organisation hier in Wien. Und ich habe eine Verständnisfrage an die Frau Marisa Kröpfel. Sie haben Behinderung definiert als körperliche Behinderung. Und ich wollte fragen, da es ja verschiedene Arten von Behinderungen gibt, geistige Behinderung, Lernbehinderung und auch psychische Erkrankungen, inwieweit das auch in Ihre Arbeit einfließt. Danke.
Ich würde mal ein paar Fragen sammeln, oder? Gibt es weitere Fragen? Bitte in der ersten Reihe, wenn Sie sich auch kurz vorstellen.
Darf ich es halten? Achso, Entschuldigung. Ich wollte an die Frau Fischer die Frage stellen. Ich habe zum ersten Mal den Ausdruck Matthäus-Prinzip gehört und das kann sich nur auf die Bibel beziehen, wo es heißt, wer hat, dem wird gegeben werden. Und daraus leitet sich offenbar die Wirtschaft, also die Gierigen leiten davon die Berechtigung ab. Na, wir sind reich, wir haben Kapital, dadurch können wir, haben wir das Recht, es auch zu vermehren. Nur für mich war dieser Satz wie eine mathematische Formel mit einer unbekannten X. Denn was hat man? Und die X-Formel kann nur richtig interpretiert werden, wenn man für das X nicht nur Reichtum, sondern den Begriff Liebe einsetzt. Wer mit Liebe lebt und arbeitet, dem wird mehr gegeben werden. Alles andere ist ein Betrugssystem. Und ich finde es gefährlich, dass die Betrüger und die Gierigen sich ein Bibelzitat nehmen, weil sie damit sagen, na ja, das ist theologisch gerechtfertigt. Eine Lüge.
Dame in der dritten Reihe.
Hello, my name is Stella Wittmann and I'm working for an NGO for circularity, for plastic reduction, and I have a question to Mr. Simon Bukenya, if he knows Sadrach Nirere from Uganda. He's working for End Plastic Pollution, and I wanted to know if you could tell us a little bit about extended producer responsibility, if there is something going on towards the plastic reduction in Uganda.
Herr, da in der 1, 2, 3, 4. Reihe.
Andreas Beham, Konsulent oder Consultant. Maybe I'm speaking in English because then I think all the audience, the panel can understand my question. I'd like to go back to
this. Es wird von Deutsch auch auf Englisch übersetzt.
Auch für die Panel?
Ja.
Okay.
Simon, if you use the headphone, the German will be translated to English.
Okay, so besser in Deutsch, gut. Ich möchte nochmal zurückgehen auf die systemische Komponente. Ja. Und vielleicht ist es mehr ein Gedanke oder auch eine Frage, vielleicht auch an die Frau Fischer. Wir sprechen hier von globaler Ungleichheit, ja, und wir haben vor allem im ersten Teil gehört, wie der Zusammenhang ist zwischen Reichtum und Armut. Und mir ist dazu irgendwie die ganze Gender-Debatte auch eingefallen, wo sehr viele Ansätze, Lösungsansätze dahin gehen, dass man mit Frauen arbeitet. Das eigentliche Problem sind aber meistens die Männer, nicht die Frauen in der Gender-Debatte. Und in dieser Analogie vielleicht auch hier, wenn wir schauen, wie können wir Ungleichheit reduzieren, ja, müssen wir da nicht mit den Reichen arbeiten und nicht mit den Armen? In ähnlicher Weise, ich habe mich relativ intensiv einmal mit der Kakao-Wertschöpfungskette befasst. Dort sind viele der Nachhaltigkeitsansätze oder der Sustainability Initiatives zielen darauf ab, dass die Bauern besser anbauen müssen, dass die Bauern besser produzieren müssen. Das Problem wird gesehen in der Armut der Bauern, aber nicht in den großen Konzernen, die nicht bereit sind, genug für den Kakao zu zahlen. Also vielleicht können wir das ein bisschen diskutieren, um in Richtung Lösungsansätze zu kommen, die nicht darauf hin abzielen, dass die Armen im Fokus stehen, sondern die Reichen.
Dankeschön. Ich glaube, das waren jetzt einige, oder da noch eine, und dann würde ich zusammenfassen.
Eine Frage.
Ah. Moment, zuerst da hinten. Ja, bitte.
David Untersmeyer vom Paulo Freire Zentrum. I would want to ask Simon Bukenya, because I have a rather more specific question concerning the agroecology and your approach, the approach of your organization, the AFSA, to animal health, because that's one of the key points that you mentioned, one of the principles of agroecology in your organization. And I want to know, what is your approach, what is your perspective on vegetarianism or veganism? Because this is a key aspect of that thematic, I think. So it would be cool if you could talk a bit on it. Because here in Europe, we really have to think about how we can change our industrialized food production and meat production. And it would be cool to hear what you think about it.
Danke. So, und jetzt noch die Dame da ganz rechts vorne. Und dann würde ich zusammenfassen und eine zweite Runde machen.
Ja, ich bin die Claire Gottam, Bildungsreferentin beim Südwind. Danke für alle Inputs. My question goes especially to Simon. In your presentation, you mentioned that the growth in the population is one of the challenges you're facing. So now I want to know, maybe you can explain more, because you call it population explosion. And I was like, yeah. What is going on? Because that's also something I used to hear here when they're talking, discussing about migration, telling us, oh, keep clear. A lot of people will come from Africa because the population is exploding there. Now, hearing it from you, I want to have your perspective of that. This development of the population, is it something you see as a threat or an opportunity? Especially when I think that the density of the population in Africa is about like 50 persons in a square kilometer, which is less than the world rate. I cannot quite get it, why we should call it a population explosion. It can still be a challenge, but an explosion? Not sure. But maybe you'll give us your perspective on that. Thank you.
Vielen Dank. Das waren jetzt viele Beiträge zu unterschiedlichsten Themen, stelle ich fest. Karin Fischer schreibt und notiert. Möchten Sie einfach mal anfangen? Also ich hätte jetzt mal gehört, so das Matthäus-Prinzip wäre in Ihre Richtung gewandt, dann vielleicht eben nochmal Gewalt, Ungleichheit oder ja, genau. Illicit Flows. Also
muss ich da was tun mit dem Info? Nein, es geht. Ich habe es versucht zu systematisieren, ich weiß es nicht, ob es mir gelingt.
Ja.
Also ich fange mal bei Ihnen an. Das genau war mein Ziel, ja, zu sagen, nicht der alleinige Fokus auf Armut und Armutsbekämpfung, sondern dann müssen wir auch nach oben schauen. Wenn wir uns um die kümmern wollen, die zurückbleiben, müssen wir auch denen nachgehen, die nach oben davon eilen. Genau das war mein Punkt. Ja, und ich kann mich erinnern an einen UNDP-Report, wo stand, it's not a gender gap, it's a power gap. Das heißt, ich will über Machtverhältnisse reden. Und da bin ich dann bei dem, was die Kollegin von der spanischen Botschaft gesagt hat oder was hier auch gekommen ist, wenn es um Finanzialisierung geht, das so abstrakt ist, oder Steuergerechtigkeit, da wird es ja sehr schnell technisch, aber es betrifft unser Leben. Finanzialisierung betrifft unser Leben, wenn es um Pensionen geht, wenn es um Wohnbauspekulation geht, wenn es um den Immobiliensektor geht und. Ja? Und das ist ein wichtiges Thema und das will ich auch noch hinzufügen zu dem, was Max Lawson gesagt hat, dass wir jetzt erstmals historisch einen Durchbruch erlebt haben in der UN-Generalversammlung, wo die Mehrheit der Länder für eine UN-Tax Convention gestimmt hat, wohlgemerkt gegen alle EU-Mitgliedsländer, inklusive Österreich, natürlich war auch die Schweiz dagegen. Und die UN ein Forum ist, wo, und dann noch einmal dieser Hinweis auf Power Gaps, auf Machtverhältnisse, wo der globale Süden eine Stimme hat. Und es ist nur der konsequenten, beharrlichen Arbeit des Tax Justice Network Africa und der African Group in der UN zu verdanken, dass dieser Prozess jetzt endlich erstmals historisch gestartet wird, zu einem verbindlichen Rahmenabkommen über Steuern für Konzerne zu kommen. Ja, also hier auch nochmal Machtverhältnisse und die Besitzstandswahrung sozusagen der EU-Länder oder der Reichen oder der Hocheinkommensländer. Also wir müssen über Machtverhältnisse und Mitsprache und Partizipation reden. Weil ich versuche wirklich kurz zu sein, weil Max erwähnt hat, dass es einige afrikanische Länder gibt, wo es keine Erbschaftssteuer gibt. Österreich hat auch keine. Das heißt, es gibt auch hier viel zu tun. ATTAC hat, glaube ich, gestern die Kalkulationen vorgelegt, dass die Reichen in Österreich nicht mal 1% zum Common Good, zum Gemeinwohl beitragen, auf dem niedrigsten Stand, seit die OECD Aufzeichnungen führt. Das heißt, wir haben viel zu tun und es ist Lobbygroups wie Oxfam und dem African Tax Justice Network und Advocacy NGOs zu verdanken und ihrer hartnäckigen Arbeit, dass da was passiert. Zweiter Punkt, Matthäus-Prinzip, und da bin ich bei systemischen Fragen, das ist aus der Ungleichheitsforschung, das ist sozusagen ein bisschen also gekrapscht sozusagen von diesen religiösen Grundlagen, von denen ich viel weniger verstehe als Sie. Es bezeichnet schlicht und einfach einen Verteilungsmechanismus im Kapitalismus. Also dieses Wort wurde von dort geklaut und man kann auch sagen, the winner takes it all. Und es bezeichnet eben leider einen betrügerischen, wenn Sie haben gesagt, betrügerischen Umverteilungsmechanismus im Kapitalismus, dass eben Arbeit angeeignet wird, der Wert von Arbeit angeeignet wird, dass die Global Countryside in Wert gesetzt wird, historisch und aktuell durch Landgrabbing, dass sozusagen der Mehrheit Mittel und Werte entzogen werden. Genau das ist damit gemeint. Und mein letzter Punkt wäre, weil immer wieder auch von Tanja systemische Fragen angesprochen wurden, das führt mich jetzt von dieser Ebene, diesen harten Brettern, die da gebohrt werden müssen, gegen ganz mächtige Interessen, wenn es um Steuergesetzgebung geht, zu gesellschaftlichen Fragen in unseren Hocheinkommensländern. Und ich bin da auch ratlos ein bisschen, ne? Wenn Sie das Radio aufdrehen, haben wir zum einen immer diese Growth-Botschaften. Wirtschaft muss wachsen, dritte Piste, Tourismus, Pikes, super, gute Buchungslage. Und die zweite Meldung ist Disaster Capitalism, dass es so nicht weitergeht. Mit dieser bipolaren Welt sind wir irgendwie konfrontiert tagtäglich. Und normalerweise wird man weiser, wenn man älter wird und weniger radikal. Und ich merke an mir selber, dass es in die Gegenrichtung geht, weil mir immer klarer wird, dass mit einer Wachstumsökonomie, und auch das wurde angesprochen, wir keine sorgende, versorgende, zukunftsfähige Gesellschaft hinkriegen. Und da sind nicht nur die Top 1% oder die Top 10% gefragt, sondern wir als Gesellschaft. Und kein Politiker, keine Politikerin, keine politische Partei stellt sich hin und sagt, sorry, Leute, so geht's nicht weiter. Aber eigentlich sehe ich es als jetzt mittlerweile, also sozusagen kurz vor der Pension, als meine Aufgabe auch aus der Wissenschaft heraus zu sagen, wir müssen andere Visionen entwerfen. Wir haben sie, wir müssen in einer Steady-State-Economy leben, die nicht mehr wächst. Wir müssen schauen, was brauchen wir jetzt, was brauchen wir in der Zukunft. Und das heißt aber auch, und dafür habe ich keine Lösung und auch keine Antwort, das heißt, manche Branchen müssen verschwinden, müssen schrinken, also weniger werden. Wir müssen andere Branchen aufbauen und das ist eine riesige Herausforderung. Für die, und da bin ich wieder bei Ihnen und bei den Machtverhältnissen, es leider nicht gut ausschaut. Aber eigentlich muss es genau darum gehen, uns immer wieder zu fragen, weil auch Consumerism, Tanja, war angesprochen, ja, was brauchen wir jetzt, was wollen wir für eine Gesellschaft? Ja. Und diese harten Interventionen, die das auch braucht von politischer Seite, war meiner Erinnerung nach nur in Kriegszeiten oder Nachkriegszeiten möglich, in War Economies, und darauf sollten wir nicht hoffen.
Bevor wir jetzt zu den konkreten Fragen, die aus dem Publikum gekommen sind, kommen, würde ich gern Tanja Cox einladen, da Stellung zu beziehen, weil wir haben in Ihrem Vortrag gehört, Ungleichheit ist kein Schicksal, sondern das Ergebnis von Entscheidungen, die Personen in Machtpositionen getroffen haben. Das heißt, vielleicht könnten Sie uns ein Bild geben, wie wir aus dieser Lage, die zugegeben schwierig und düster und hart ist, rauskommen könnten als Vertreterin der Zivilgesellschaft. In welche Richtung könnte es gehen?
Thank you very much. I'd be happy to answer a part of that question. I mean, it's a huge question. We'd be here for quite a long time, but I'd also like to address the last question, and I think they're linked, or the question on shouldn't we be working more with the rich than with the poor? And the angle and the gender angle that was addressed. You were talking about power, Karin. This the whole reason why so many men are billionaires and you have actually quite few women who are so rich is because of the patriarchal system. It's about patriarchy. So it's yet another system that we need to be working to change. And that is indeed all about power. But I think one of the ways that we can start addressing inequalities and start addressing these issues of power is by looking at the corporate sector and addressing corporate power. Because corporate power is enormous. They hold such, it's more than just influence there. They really decide what happens by governments. And that's why I was saying governments need to take back control. Some of the things that governments need to be doing, which would then help both address the rich issue, but also the people who are at the other end of the spectrum, who are much poorer, would be to regulate companies and to regulate them much more strongly to ensure that they pay a living wage to anybody who works for them. That would then bring up the people who are at the poorer end of the spectrum, while also then maybe introducing regulation like capping CEO pay. I mean, how is it possible that, I've forgotten the figures that Max was sharing with us, but some of them there, you know, they get, it's billions. It's so extraordinary, their wealth. And then, of course, they can invest their wealth and make more wealth. So let's think about some things that we can do that work at both ends of the scale. And, of course, yes, tax is important as well. But I think we need to think about what business is for. Let's reinvent the whole idea of business. I mean, business, we need business. I mean, that's why in all countries they want to create businesses, but local businesses. So, for example, I was talking about the European Union with its, you know, Global Gateway project. What are they doing, though? They're supporting EU multinationals to do investing elsewhere. But what about supporting local private sector in other countries to do these things? What about sharing skills and capacity and knowledge, in both directions, by the way, because it doesn't just sit with us, that we've got to be clear about that. But technology transfer, what about this kind of thing? And that's the problem, of course, with multinationals, European companies or any other, investing in other countries. Chinese ones are the same, and they're even worse. They go in, they do the job themselves, then they pull out. So there's no skills transfer, there's no technology transfer, and the wealth is then taken out of the country as well. That needs to change. And that governments have a say over, or the EU has a say over. I do have another much more radical idea, and that we've been playing with in Concord now for a long time, and that is about this idea of shareholder value. Max talked about that and was saying about how much profit goes into shareholder value. If we could all work together to change that necessity, because it is a legal necessity for companies to produce shareholder value, if you're quoted on the stock market at least, if we could change that into a sustainability value, the companies would completely reorient the way they do business because they would be having to prove that they are creating sustainability along the four dimensions of sustainable development. I'll leave it there. I don't want to hog the floor, but there was a few ideas.
Simon, can we go or may I ask to like draw the line, or okay, I speak in English. So it was mentioned that governments have to be more active in regulation, and I want to link to one question regarding the plastic question, because I guess this could also be a sphere where governments could be active in regulating use of plastic. Is there something you can share from Uganda with us?
Yeah, thank you very much. Yeah, that was a really nice question, by the way, and I'm happy that you've pinpointed out Uganda. You know, in Africa, there are always two processes. There's always policy design, and then there's policy implementation. For a country like Uganda, we have very nice policies designed, but the implementation is very limited, very minimal. That's the challenge. We have the National Environment Management Authority that passed a plastic law to ban all plastics in Uganda. But then we have many companies that are producing a lot of polythene bags, a lot of plastic cups, plastic material. That law is not working. It's not implemented at all. Yeah. So that's the challenge that we have. In as much as there are a number of activists on plastics, it's not working. So it's not about the government designing these policies, but also the will to implement the policies. And the challenge is that most of the people in government, in leadership, are the ones benefiting from the profits or the proceeds that come out of these companies. So they, like I said earlier, that the investors are given a lot of support. For example, tax holidays. Many investors come from Asia and they're given 10 years tax holidays to produce plastic. So that's the only challenge that we are only honestly facing. The policies are there. The laws are designed very well. We have technocrats. We have technical people designing these policies. But the implementation is zero. Thank you.
And having the mic in your hand, may I ask you just to respond quickly to my colleague on the question on population explosion, so-called explosion?
Yeah, we all understand that population can be a challenge. Population density or high population can be a challenge. But on the other hand, it can also be a very big opportunity for a country. And for a country, for most of the countries in Africa, the reason as to why I called it explosion is the rate at which population is increasing in African countries. If you look at the statistics, they're overwhelming compared to other continents, extremely overwhelming. And it comes with challenges. And like I said, most of these challenges are on the environment, on the ecosystem. But then there are so many opportunities as well. For example, labor. We have to understand that population provides an opportunity for labor. But then in Africa, how many young people have we seen migrating from Africa to other continents? For example, Europe, Asia, America. Why is the labor not staying in Africa? The challenge we have is the planning is still not working for us, because if a country has a high population, if we have high birth rates, then the government has to plan very well for these populations, and especially planning for the distribution and access to natural resources. So the challenge we have is actually not just the increase or high increase in population, but the limited or unplanned bad planning for these populations, especially on how they can access and have distribution to natural resources. Thank you.
Dankeschön. Die Frage, glaube ich, zur Vielfalt von Behinderungen ist flott zu klären. Haben wir schon gemauschelt? Marissa, bitte.
Ja, danke für die Frage. Ich fürchte, das war meiner schlechten Übersetzung geschuldet. Ja, es wird mit verschiedenen Typen von Behinderung gearbeitet, nicht rein körperlichen. Vielen, vielen Dank.
So, da hinten hatten wir den Herrn, den Walter Sauer, der hat schon vorhin aufgezeigt, den würde ich jetzt sehr gern dran nehmen. Bitte schön, wir brauchen ein Mikro.
Ja, Walter Sauer, Dokumentations- und Kooperationszentrum Südliches Afrika. Meine Frage ist an Melissa Murirwa. Danke für die Präsentation. Und Sie haben ein Kapitel gehabt, Challenges. Und unter Challenges war eines, was mich verwundert hat, nämlich Access to Land. Jetzt ist gerade Zimbabwe eigentlich durch einen Prozess einer beschleunigten Landreform gegangen. Und meine Frage wäre jetzt, ist Access to Land auch in Zimbabwe noch ein Problem? Oder haben Sie es so generell für Afrika gemeint und Zimbabwe wäre die große Ausnahme?
In Anbetracht der Uhrzeit würde ich die Frage gleich weitergeben.
Yeah, sure. Okay, all right, thank you for that. So of course there was a land reform in Zimbabwe. But the challenge is right now, the people or the citizens of Zimbabwe are not entitled or do not have the rights to own land. The land belongs to the government or the state. And if you want to own land or you want a certain land for yourself to farm, the government can then lease you that land for you for 99 years, and it comes at a certain cost, which becomes a very big challenge for young people to have access. Most of the young people who have land is because they have inherited that land from their parents. And in most cases, we find out that in a family, there are maybe 8 children or 5 children, and then they have to share that piece of land equally. Yet we are saying these are smallholder farmers. So for one person, they might get less than half a one hectare, less than that. So that's where the issue is. And then Africa as a whole, this is another challenge. I'll give an example of my colleague here from Uganda. Of course, in their country, they can have the right to own land, but it's very expensive. And also there are challenges where people end up having or entitled to a piece of land, maybe the two of them, because of corruption, and they get those title deeds from the government or the authorities. So for young people, it's something that is challenging. We do not have the resources, we do not have the money to access or to buy the land or to lease the land that we want. Thank you.
Thank you. Simon, there's still this question open on your thoughts about living with animals and veganism, vegetarianism, which is a very huge movement in European countries. So maybe you can share briefly some of your ideas on this.
Yeah, thank you very much. I was actually expecting that. To answer this, we have to understand that this varies from different regions. I mean, the context of different regions. If you look at Africa, for example, we have pastoralist groups. Pastoralists derive their livelihoods from animals. So how are you going to stop these people from living with or from getting products from animals? They have been doing this for a number of years. It's not that they just started yesterday. And for Europe, maybe it's different because most of the animal production done in Europe is industrial. And we are against industrial production of animals. That is what we are against. Because animals have rights as well. And there are many organizations that are actually pushing for animal rights. For example, Wild Animal Protection, WWF. But the problem lies between contextualizing between the from different regions. In Europe, it will be different from Africa. So as social movements, we try to find avenues of striking a balance amongst the different regions of the world. We cannot really have, and this is a challenge that actually happens in negotiation rooms. Because if we are trying to find a solution, a global solution, then we need to put into perspective the disparities from different regions, especially on this issue of animal welfare and veganism. We have to actually put a lot of consideration into that. Because you cannot honestly propose a a policy that only favors one region of the world and does not favor the other. We also have to put into consideration the tradition and cultures of different regions of the world. And for agroecology, agroecology is not against veganism. Veganism is good. I mean, consuming plants, there's so much nutrients and conservation of the environment. But then we also believe that animals play a very important role in biodiversity conservation, but also in building the ecosystems. Yeah, so it's a matter of understanding the disparities between the different regions of the world. Thank you.
Dankeschön. Ich habe jetzt auf die Uhr geschaut. Wir haben schon 6 Minuten überzogen. Man sagt, wenn das Werkzeug runterfällt, soll man mit der Arbeit aufhören. Dankeschön. Schönes Ende. In diesem Sinn, bevor es nochmal fällt, danke ich Ihnen, euch sehr herzlich fürs Kommen, fürs Mitdiskutieren. Es gibt nachher drüben noch die Möglichkeit, mit allen Sprecherinnen weiter ins Gespräch zu kommen, untereinander ins Gespräch zu kommen. Und in diesem Sinne hoffe ich, dass wir einen kleinen Beitrag dazu leisten können, zumindest gedanklich einer Welt mit weniger Ungleichheit näher zu kommen und die großartige Aufgabe des Buffets eröffnet.